Guten Morgen, liebe Gemeinde. Vor einer Woche haben wir den ersten Teil von Daniel 7 miteinander angesehen und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie über Eschatologie, also die Lehre der Zukunft, der Endzeit, sehr wenig wissen müssen. Da steht ein Vers, ja. Die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja. Bis in alle Ewigkeit. Dem gehen wir entgegen. Heute habe ich für die zweite Hälfte dieses Kapitels drei Punkte, die kommen zweimal vor in dieser zweiten Hälfte dieses Kapitels. Zuerst in der Frage des Daniel und er verlangt etwas genauere Auskunft. Und da wird es relativ schwierig, aber wir wollen mal sehen, was wir daraus entnehmen können und was das auch bedeuten könnte. Wir werden über das vierte Tier reden. Wir haben vier Tiere gesehen. Daniel sagt ab Vers 19, hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Das war zum vierten Tier. Und dann kommt da noch ein kleines Horn. Das betrifft jetzt den Antichristen. Auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Und dann noch über das Gericht im dritten Punkt, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Darüber möchte er Auskunft. Und jetzt kommt die Antwort. Sei das von einem Engel oder einfach von einem dieser Hunderten von Millionen, die um den Thron Gottes stehen, dort in der ersten Hälfte dieses Kapitels, möglicherweise auch Engel. Er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen, und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben, für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Aber, jetzt kommt schon der dritte Punkt, das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen und sie endgültig vertilgen und vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel, wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, entsetzten meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich. Aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Daniel kaut sehr schwer an diesen Erläuterungen und an dem, was kommen wird. Wir haben gesehen, dass das Völkermeer aufgewühlt ist und von verschiedenen Herrschern beherrscht wird. Warum werden die in Daniel 7 mit Tieren dargestellt? Eigentlich ganz einfach. Jakob Kröker schreibt in seinem Daniel-Kommentar, wie das Raubtier ein moralisches Recht zum Rauben zu haben glaubt, wenn es Hunger hat, so fand bisher noch jede Weltmacht einen angeblich berechtigten Vorwand, den anderen gegenüber sie zu unterdrücken und sie im Kampf anzugreifen. Welch einen Aufwand von Verteidigungsmitteln müssen die Weltstaaten aufbringen, um sich voreinander zu schützen? Das ist schon wahr. Reiche benehmen sich wie Raubtiere. Die Herrscher der Erde fühlen sich legitimiert, diese Macht auszuüben. Ob das eine demokratische oder eine diktatorische Macht sei, macht nicht einmal einen großen Unterschied. Sie fühlen sich legitimiert. Und wenn wir das so ansehen, dann hatten wir vier Tiere, die herrschen über die Zeiten der Heiden. Lukas 21, 24 sagt, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Da war Babylon, damit beginnt's, weil Nebukadnezar Jerusalem erobert hat, Medo-Persien, Griechenland, man könnte auch sagen das hellenistische Reich und das Römerreich oder das imperialistische Reich. Und das waren die vier Tiere, die wir jetzt gesehen haben. Das dritte war ja Alexander der Große. Sein Reich hat sich aufgeteilt auf seine vier Generäle. Das nur ganz kurz als Repetition, damit wir die nochmal gesehen haben. Wichtig für uns werden dann noch die Seleuziden und die Ptolemäer sein, also das, was Syrien und der ganze Osten anbelangt, und Ägypten, der König des Nordens, der König des Südens. Wenn Sie Daniel 11 lesen, geht es um diese beiden Reiche, um das Reich des Seleukus, Reich des Nordens, und um das Reich des Ptolemäus und seiner Nachfolger, Reich des Südens. Und dann das vierte Tier, das vierte Reich, begann so. Das Römerreich. Römerreich war so groß, dass sie das Mittelmeer einen Binnensee nennen konnten. Ringsherum war einfach Rom. Da war das Römerreich, das gehörte einfach dazu. Hat sich aber bald einmal gespalten in ein Ost- und Westreich. Und dieses vierte Tier, das wird ganz genau in drei Stellen der Bibel vor allem eigentlich beschrieben. In Daniel 7 haben wir jetzt gelesen, ein furchtbares, furchterregendes Tier, das alles fressen und zermalmen und zertreten wird. Die ganze Erde steht hier da, war damals noch nicht so. In Offenbarung 13 und Offenbarung 17 wird es auch beschrieben. Wir werden ein paar Stichworte davon dann hören. Es ist anders als die anderen, das steht in Daniel 7. Furchterregend, hat eiserne Zähne und eherne Klauen, fraß, zermalmte, zertrat die ganze Erde, hat 10 Hörner, und da daraus kommt dann plötzlich noch ein elftes Horn, ein anderes Horn. Interessant ist, dass diese Abfolge der Reiche in Daniel 2 mit einer Statue dargestellt wurde, mit verschiedenen Metallen, und in Daniel 7 wird es mit Tieren dargestellt. Und wenn wir Daniel 2, das vierte Reich, genau ansehen, dann hat das ein geeintes Stadium, Eisen, und dann ein zweigeteiltes Stadium, die Schenkel, und dann ein zehngeteiltes Stadium, die Zehen, werden dort erwähnt. So. In Daniel 7 ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Zuerst auch wieder das geeinte Stadium. Und dann ein Weltherrschaftsstadium, ein zehngeteiltes, 10 Hörner, und das Antichriststadium, das letzte Horn, vor dem 3 ausgerissen werden. Und die anderen 7, die werden einfach unterdrückt, die geben dann klein bei, weil sie nicht auch eliminiert werden wollen wie die ersten 3. Zum Glück steht am Schluss von jeder Darstellung das messianische Reich. Der Antichrist hat dasselbe Pech wie der Tod. Er hat nur das zweitletzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und darüber dürfen wir sehr, sehr dankbar sein. Schauen wir uns die 5 Stadien dieses vierten Reiches mal an. Das geeinte, das zweigeteilte, die Weltherrschaft, das zehngeteilte und das Antichriststadium. Und was ich Ihnen jetzt über diese Stadien erzähle, das habe ich vorwiegend von Arnold Fruchtenbaum. Es ist ganz interessant, wenn man verschiedene Kommentare liest über diese Daniel-Kapitel. Und für irgendwas muss man sich mal entscheiden. oder man lässt es einfach offen. Ich habe manchmal so ganz komische Gedanken. Da dachte ich, diese Prophetie, die könnte sein wie ein Wolkenkratzer in New York. Ja? Und wir sind irgendwo in einer Etage. Je weiter unten wir sind, umso weniger verstehen wir von Prophetie. Und je weiter oben wir sind, umso mehr haben wir den Überblick und sehen ein bisschen weiter und jeder ein bisschen weiter. Und ich würde sagen, ich wohne irgendwo in den unteren Etagen dieses Wolkenkratzers. Im mittleren Drittel ist wahrscheinlich der Mitternachtsruf von Norbert Lieth angesiedelt. Roger Liebi, der ist schon ganz weit oben im obersten Drittel. Aber für mich, Arnold Fruchtenbaum, der sitzt auf der Terrasse seiner Attika-Wohnung und hat wirklich den Überblick. Und darum gehe ich jetzt auf seine Darstellung vor allem ein, die hat mir imponiert. Er ist auch der Einzige, der gesagt hat, hört auf zu sagen, das Römerreich wird wieder erstehen. Roger Liebi sagt das aber. Kann also sein, dass wieder so etwas wie ein Römerreich entsteht. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, das Römerreich besteht, das sind die Päpste jetzt, die katholische Kirche. Diese Version gibt's auch, denke ich nicht. Ich denke, es geht um den Imperialismus, um eine Regierungsform. Die war bei den Römern ganz anders. Dieses Tier war anders als die vorherigen. Viel unterdrückender, wir kommen noch drauf. Wir wären jetzt bei B. Im zweigeteilten Stadium. Ich komme da noch drauf. Sehen Sie, das geeinte Stadium, das war Rom. Das Rom, von dem man in der Schule lernt, das Römerreich. Durch Kaiser regiert, man beginnt meistens bei Caesar, damals war es noch ein Triumvirat, die Regierungsform. Und dann kamen die einzelnen Kaiser. Ein Imperialismus. Was heißt das? Zentral von Rom aus regiert. Nebukadnezar, Kyrus, Darius, Alexander der Große, die haben noch Juden über Juden regieren lassen. Da wurden Zerubabel eingesetzt, Esra, Nehemia und so weiter. Die durften über ihr Land regieren. Natürlich unter babylonischer oder persischer oder griechischer Herrschaft. Aber Juden waren über Juden eingesetzt, Assyrer über Assyrer und so weiter. Rom hat das nicht mehr geduldet. Rom hat Römer eingesetzt. Damit einer regieren durfte, musste er Römer sein, Pilatus. Da war nicht mehr ein Jude über die Juden eingesetzt, sondern ein Römer. Die haben alles niedergetreten, was sich ihnen in den Weg stellte, und Römer eingesetzt. Das Reich, sagen wir mal, von 50 bis 364 nach Christus. Zahlen sind immer auch ein wenig eine Glückssache, aber auch, wie man das jetzt so ansieht. Entstehung von Rom 753 vor Christus, das weiß ich wegen einer Eselsleiter, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. So haben wir Zahlen auswendig gelernt im Geschichtsunterricht. Aber das war noch ein Stadtstaat, ganz klein, einfach Rom. Und dann wurde es größer und größer und größer und hat sich entwickelt, bis dann die Kaiser kamen, so etwas vor Christus. Und dann war es groß und mächtig. Und jetzt, wie sich dieser Imperialismus entwickelt hat, Ost- und Westrom, 364 nach langem Geplänkel die Teilung. Und das weströmische Reich hat dann noch gerade mal 100 Jahre existiert und dann ging es unter, überrannt von den Germanen und Alemannen. Hauptstadt Rom. Ostrom, oder auch Byzanz genannt, mit der Hauptstadt Konstantinopel, hat noch ein ganzes Jahrtausend länger existiert. Bis 1453 und wurde erst dann schon ziemlich zerbröckelt von den Osmanen überrannt. Ost und West, die beiden Schenkel in der Statue. Und Arnold Fruchtenbaum sagt jetzt, dauert im Prinzip bis heute, heißt einfach nicht mehr Rom, aber wir haben den Ostblock und den Westen. Und ist immer noch so. Interessant ist, dass wir in der heutigen Zeit langsam die Auflösung dieses Gefüges erleben. China wird stärker, Indien wird stärker, Japan ist schon lang stark. Der Osten wird wirklich stärker. Wir erleben im Moment eine Schwächung der USA. Der Westen wird schwächer. Der Osten wird stärker. Fruchtenbaum sagt, es geht so lang, bis ein Weltreich entsteht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich sage das jetzt einfach mal. Und daraus dann 10 Teile. Interessant auch noch wegen Imperialismus. Nach dem Untergang Westroms verlagerte sich die Macht zuerst zu den Franken. Und der berühmteste Frankenkönig hat sich Kaiser genannt, Kaiser Karl der Große, um 800. Nach ihm verlagerte sich die Macht dann langsam so gegen Deutschland, bis Otto der Erste kam, war ein Sachse. Und der hat dann so quasi Deutschland gegründet. Aber er sagte da noch nicht Deutschland, er nannte das Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Interessant. Ab dem Jahrtausend etwa hieß das so, das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und seither hat Deutschland so ein bisschen die Führungsmacht. Und da waren viele Kaiser, der letzte ist erst 1941 gestorben, ist ja gar noch nicht so lange her. Imperialismus tatsächlich. Auch im Osten ist das so weitergegangen, als die Osmanen dann Byzanz eroberten, floh die Regierungsschicht nach Norden, nach Russland und führten dort das Zarentum ein. Auch wieder Imperialismus. Es dauerte bis 1917. Und da gebe ich Fruchtenbaum recht. Das Vierte Reich ist ein imperialistisches Reich. Und wenn ich die Bibel wörtlich nehme, gibt's nur vier Tiere. Ich habe mich da gefragt im Vers 17 von Daniel 7. Jene großen Tiere, vier an der Zahl. Soll ich das jetzt wörtlich nehmen? Rom ist doch schon längst vorbei. Und seither gab es andere Reiche. Irgendwie ist es noch die Nachwehen von Rom. Offenbarung 17 sagt, das Tier war Rom. Ist nicht und wird wieder da sein. Gibt so eine Zwischenzeit, wo man das nicht mehr so deutlich sieht und dann kommt's wieder. Ganz interessant, diese Entstehung. Und jetzt können wir uns das so denken, Rom hatte das geeinte Stadium, im zweigeteilten Stadium sind wir immer noch. Und dann wird wahrscheinlich ein Weltherrschaftsstadium kommen, noch nicht unter dem Antichristen. Die Welt wird sich irgendwie zusammenfinden. Vielleicht haben Sie das Wort Globalisierung auch schon mal gehört. Könnte durchaus möglich sein. Und dann gibt es das zehngeteilte Stadium. Das wird noch kommen, diese zehn Hörner. Die werden wachsen, die werden kommen. Übrigens, da gibt es Pläne in der Schublade für diese zehn Hörner. Das ist ganz interessant. Und dann das Antichriststadium. Und das wird der absolute weltweite Imperialismus sein. Deswegen sagt Fruchtenbaum, das imperialistische Reich dauert an, jetzt wie im Verborgenen, aber wird wieder auftauchen, wird wieder kommen. Das sagt auch die Bibel. Für uns ganz wichtig, am Schluss das messianische Reich. Darauf wollen wir uns freuen, denn die Zeit dahin, die wird sehr, sehr schwierig und hart. Das zehngeteilte Stadium, das ist ganz interessant, das wird vorbereitet. Man macht Karten darüber, wie man die Welt dann einteilt in zehn Gebiete. Sogar der ganz berühmte Club of Rome, der hat das auch gemacht, die Welt in zehn Regionen eingeteilt. So wäre das regierbar. Und es gibt verschiedene Karten dazu, es gibt Unterschiede von einer zur anderen. Zum Beispiel, dass jetzt da Indien, China und Kanada zusammengehören in der oberen Karte. Das wird dann in den unteren Karten ganz anders aufgeteilt. Afrika auch nicht als Einheit, sondern im Norden die Arabische Liga und Südafrika mit Australien zusammen. Naja, wie man dann will. Aber es gibt vorbereitete Pläne für eine zehngeteilte Erde. Das gibt's. Und das sind die zehn Hörner da aus Daniel 7 oder aus der Offenbarung 13 und 17. Die Sache ist vorbereitet. Das erstaunt mich. Da wird darüber nachgedacht, von weltlichen Politikern, wie man zehn Regionen machen könnte. Lange dachte man, die zehn Hörner, okay, das Tier, das Römische Reich, also wird das Römische Reich auferstehen, es geht nur um Europa, und Europa wird eine Union sein von zehn Ländern. So legte man vor 30 Jahren die Prophetie aus. Ich kann denen keinen Vorwurf machen, das war die Erkenntnis der damaligen Zeit. Die Erkenntnis der heutigen Zeit geht eher in diese Richtung. Es wird zehn Weltregionen geben. Und daraus sehen Sie schon, es ist eine Illusion zu glauben, dass die Schweiz selbstständig bleiben wird. Ich sage es lächelnd, aber es tut weh im Herzen irgendwo. Das gibt einfach 10 Machtblöcke. Interessant auf diesen Karten, das habe ich gemerkt und dann gedacht, ist ja schon komisch. Auf jeder dieser Karten gehört die Türkei zu Europa. Hat mich erstaunt. Die 10 Hörner, das wird also vorbereitet. Das liegt in der Schublade bereit. Und jetzt kommt das andere Horn. Dieses 11. Im Kapitel 7 ganz klar, der Antichrist. Manchmal als Horn oder als Mann und manchmal als Tier, als ganzes Reich. Das ist nicht immer leicht auseinanderzuhalten. Aber er steigt empor. 3 andere fallen vor ihm aus. Er wird die erniedrigen, steht hier, er wird sie sicher sogar erledigen, die fallen aus. Die wollen sich ihm widersetzen, er wird sie eliminieren. Die anderen werden dann kuschen. Das Horn hat Augen wie Menschenaugen, ein Maul, das große Dinge redete, sah größer aus. Interessant ist, in der ersten Hälfte von Daniel wird es als kleines Horn benannt. Beginnt klein und dann sieht es plötzlich größer aus. Führt Krieg mit den Heiligen und überwindet sie. Es reibt sie auf. Das macht mir Angst. Viele unserer Geschwister im Glauben, die erleben das heute. In Syrien, früher in der kommunistischen Sowjetunion und so weiter. Christenverfolgung in gewissen Ländern, Nordkorea, Laos, die schlimmsten. Arabische Liga, da Christ sein, das ist nicht einfach. Wenn der Antichrist kommt, wird er die Heiligen überwinden und aufreiben. Die wird es nicht mehr geben. Er wird sie auslöschen. Wer zu seinem Glauben steht, wird umgebracht werden. Ein anderer ist er. Während diesen 10 wird er plötzlich kommen und 3 erniedrigen und die Heiligen aufreiben, Zeiten und Gesetze ändern. Ich habe heute Morgen, schon gestern und vorgestern einen Artikel gelesen und heute einen Gebetsaufruf dafür, für eine Frau im Sudan, vielleicht haben Sie das auch gelesen. Miriam heißt sie. Sie ist mit einem Christen verheiratet, hat von ihm ein Kind und ist im 8. Monat schwanger mit dem 2. Kind, von ihrem Mann. Sie sagt von sich, sie sei immer christlich gewesen. Das wird aberkannt, ein Gesetz geändert. Man sagt von ihr, sie gehöre zu einer muslimischen Familie und deswegen gilt ihre Ehe nicht, weil der Mann ist ja ein Christ, den dürfte sie gar nicht heiraten. Also ist sie offiziell nach Gesetz nicht verheiratet und deswegen treibt sie Hurerei und dafür gibt's 100 Peitschenhiebe. Sie hat die 100 Peitschenhiebe erhalten, im 8. Monat schwanger. Jetzt ist sie im Gefängnis. Zu Tode verurteilt, weil sie Apostasie verübt. Vom Islam abfallen zu einem anderen Glauben ist nach Gesetz verboten. Sie soll erhängt werden. Aber zuerst soll sie ihr Kind gebären und das entwöhnen. Und dann wird sie gehängt. Die Kinder nimmt man dem Vater dann weg, denn ein Christ ist sowieso nicht fähig, Kinder zu erziehen. Der Staat wird sich um die Kinder kümmern. Ein lauter Gebetsaufruf für diese Frau, für diese Familie. Es gibt sogar Regierungen, die sich da einmischen gegen die Regierung im Sudan, aber die Möglichkeiten sind klein. Ich sage das nur, wenn der Antichrist Zeiten und Gesetze ändert, wird's hart. Dann haben wir nichts mehr zu bestellen. Bei Zeiten stelle ich mir vor, das geht um die Feiertage, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Auffahrt, Pfingsten. Das wird weggewischt. Zeiten und Gesetze wird er ändern. Und er hat Gewalt. Gott sei Dank nur für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Für 3,5 Jahre. In Offenbarung 13 wird er ein bisschen anders vorgestellt. Er steigt aus dem Völkermeer auf, hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Ich werde Sie jetzt mit diesen 7 Köpfen nicht belästigen, aber Fruchtenbaum hat dafür auch eine Erklärung. Wer das interessant findet, kann mich anschließend fragen, ich habe mir es notiert. Auch wieder die 10 Hörner, auf den 10 Hörnern 10 Kronen, auf den Köpfen Namen der Lästerung. Und interessant ist, dass das Tier in Offenbarung 13 sämtliche Merkmale der vier Tiere in Daniel 7 trägt. Es hat 10 Hörner, wie das letzte Tier, sieht aus wie ein Panther, wie das zweitletzte Tier mit den 4 Köpfen dort, hat Füße wie ein Bär, wie das zweite Tier, und einen Rachen wie Löwen, wie das erste Tier. Und ich habe mir gesagt, ja, Reiche kommen und gehen, die Geschichte verändert sich, aber das Machtgebaren bleibt. Rachen wie ein Löwe, Tatzen wie ein Bär, flink wie ein Panther, mächtig mit 10 Hörnern. Machtgebaren bleibt. Die Bibel hat recht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch wenn ein anderes Reich kommt und die Menschen denken, alles hat sich verändert. Nein, hat sich nicht viel verändert. Das Machtgebaren wird bleiben. Und dieses Tier aus Offenbarung 13 hat an einem seiner Köpfe eine tödliche Wunde und wird davon genesen. Der Antichrist wird Gott nachmachen in allem. Satan der Drache, Gott der Vater. Satan der Drache gibt dem Antichristen, Gott dem Sohn, seine Macht. Und ihnen zur Hilfe steht, wie der Heilige Geist, der falsche Prophet, das Tier aus der Erde. Er macht alles nach, was nach Gott aussieht. Und er wird sterben und auferstehen. Und dann werden die Menschen an ihn glauben. Sie werden verwundert hinblicken. Offenbarung 17, 7 Köpfe, 10 Hörner, war und ist nicht mehr, wird aus dem Abgrund heraufkommen und, Gott sei Dank, ins Verderben laufen. Er wird Verwunderung auslösen, dadurch, dass er wieder zum Leben kommt, weil er eben war und nicht ist und doch ist, und er wird dort von einer Frau geritten. Dieses vierte furchtbare Tier wird von der Hure Babylon geritten. Da geht es nicht um eine Frau. Da geht es um ein System, und zwar um ein völlig korruptes Wirtschaftssystem. Wie korrupt dieses System ist, zeigt sich an zwei Dingen. Die Frau hat einen Becher voll vom Blut der Heiligen und sie ist trunken vom Blut dieser Märtyrer. Und sie treibt Handel mit allen Königen der Erde. Und wenn man dann die Liste liest, womit die Handel treiben, dann findet man es am Anfang noch normal, aber die Liste endet mit und, mit Leibern und Seelen der Menschen. Die werden Handel treiben mit Leibern und Seelen der Menschen. Wird heute schon getan. Schlepperei ist nichts anderes. Handel mit Menschen. Sklaverei gibt's heute. Frauen und Männer werden als Sexsklaven verkauft. Das läuft einfach so. Es wird noch schlimmer werden. Das wird schrecklich sein unter der Herrschaft dieses Tieres. Und darum komme ich zum dritten Punkt. Wir wollen jetzt von diesen Schrecken wegsehen auf das, was unsere Hoffnung und unser Trost ist. Ich bin so dankbar zu lesen, dass dieses vierte Tier aus dem Abgrund heraufkommt und ins Verderben läuft. Leider hat es Zeit dazwischen und viel Gewalt. Für 3,5 Jahre, ich gehe nicht näher auf die Zahl ein, aber sie wird manchmal auch mit 46 Monaten oder 1260 Tagen wiedergegeben. 42 Monate, einfach diese 3,5 Jahre, die werden auch in Monaten und in Tagen manchmal angegeben. In Kapitel 17 sogar einmal mit Jahren, einmal mit Monaten, dass man es genau herauslesen kann, geht 3,5 Jahre, die zweite Hälfte der Trübsalszeit, wo seine Macht fast unbeschränkt sein wird, aber zeitlich zum Glück begrenzt. Und das Letzte, was wir im Kapitel hier lesen, sind diese Verse vom Gericht Gottes, wo wir sagen können, es geschieht so viel Unrecht auf dieser Welt, gerade mit dieser Geschichte von dieser Marianne, die ich erzählt habe. Einmal wird Gerechtigkeit eintreffen. Gott wird gerecht richten. Er wird diesem Tier und diesen unseligen Systemen die Herrschaft für immer wegnehmen, diese Herrschaft endgültig vertilgen und vernichten. Das wird das Ende sein. Er wird dann seine Herrschaft aufrichten. Und er wird sie dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten geben. Denen, die an ihn glauben, die werden mit ihm dort sein. Und sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und gehorchen. Man wird nach Zion pilgern, denn von Zion geht das Gesetz aus und das Recht Gottes. Man wird es dort erfragen, steht in anderen Propheten. Ich bin dankbar, dass das so aufhört und nicht mit den Schreckensszenarien, die Daniel sieht. Aber ich verstehe Daniel, wenn er am Schluss schreibt, dies ist der Schluss der Rede, der Erklärung. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr, mein Gesicht verfärbte sich. Aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Ja, er hat schwer, das zu verdauen. Sein Reich, Gottes Reich, wird ein ewiges Reich sein. Darauf freue ich mich. Und in Offenbarung 13 steht dann, hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das hier wird vergehen. Gott wird kommen, Gerechtigkeit und sein Reich aufrichten. Das ist das, was uns hilft. Ich will noch beten. Vater im Himmel, du hast uns einen Überblick gegeben über die Zukunft in deinem Wort. Man kann es so oder vielleicht ein bisschen anders auslegen. Eins ist sicher, es gibt eine schlimme Zeit mit einem Weltherrscher, der alles unterdrückt. Aber dann wirst du als Richter kommen und Gerechtigkeit errichten. Danke, dass wir auf das dürfen hoffen. Und dass dies Reich nachher dann, das Friedensreich, ewig wird sein. Das wird nicht mehr ändern, es wird nicht mehr wieder schlecht. Es wird gut bleiben, in deiner Gegenwart wird es wunderbar sein. Und dafür danken wir dir. Ich danke dir auch, dass wir, bis es so weit ist, der Beistand, der Heilige Geist dürfen haben, der uns hilft, der uns durchdreht durch die Zeiten, die kommen, und der uns wird sicher zu dir führen in deine Gegenwart. Hab Lob und Dank dafür und schenk, dass wir an dieser Hoffnung dürfen festhalten. In deinem Namen. Amen.